Nun, es ist schön, auch wieder mal unter euch zu sein, und ich bin Gott dankbar für die Geschwister, die mich hierher gebracht haben. Und wir haben ja in einem Lied gehört, ein Blick zu Jesu, und das ist immer wieder der richtige Blick, den wir einschlagen sollen. Vorweg möchte ich Grüße abgeben, einmal aus der Gemeinde Hamm und hier insbesondere Bruder Zweier, Bruder Mischenk, die haben mir auch extra ein Paket Grüße mitgegeben. Und dann heute auch noch die Geschwister aus Pforzheim, und da waren auch noch einzelne Geschwister, die auch noch Grüße übermittelt haben an euch. Bitteschön. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann ist es gut zu wissen, dass dieser Brief an bekehrte Juden geschrieben worden ist. Und der Schreiber versucht darzustellen, dass Christus ja größer ist als das Haus Mose. Und dann ermahnt er auch die Geschwister im 10. Kapitel, die Versammlungen nicht zu verlassen, wie etliche zu tun pflegen, und dass wir uns einander ermahnen sollen. Dann kommt das bekannte und auch für uns sehr ermutigende 11. Kapitel, das Glaubenskapitel. Das ermutigt uns immer wieder, am Glauben festzuhalten. Und nachdem er die verschiedenen Glaubenshelden aufzählte und worin auch ihr Glaube bestand und was sie erlebt und erfahren haben, dann sagt er in Kapitel 12, und das ist auch der Text für diese Nachmittagsstunde, darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also er bezieht sich ja jetzt auf diese ganze Glaubenshelden, die er vorher namentlich zum Teil nannte, zum Teil auch ohne Namen die Ereignisse umschrieb, und bezieht sich nun auf diese Glaubenshelden und sagt dann eben diese Worte: Darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte mögen Freude haben, er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Lass deinen Mut nicht sinken. Das soll die Überschrift sein für diese Nachmittagsstunde. Und dazu ermutigt der Hebräerbriefschreiber, und wenn man auch bedenkt, dass er auch auf anderer Stelle schreibt, ihr habt den Raub eurer Güter erduldet. Ja, wie würde es uns gehen, wenn wir jetzt nach Hause kämen und unsere Wohnung hätten so Wüstlinge und Räuber leergeräumt und das andere noch zerstört, und wir stünden sozusagen vor einem Nichts da, aber das um des Glaubens willen. Und er ermutigt sie, doch im Mut nicht matt zu werden. Manche Menschen sind ja von Natur aus ängstlich, andere sind wieder mehr so mutig oder auch draufgängerisch, die fürchten sich fast vor gar nichts. Andere lassen wieder den Mut schnell sinken, neigen eher zur Trübsinnigkeit. Aber das ist hinderlich für das geistliche Leben, und dann zieht in dem Leben solcher manchmal eine Wolke auf und die zweite, und sie werden mehr und mehr entmutigt. Und schwere Stunden kommen im geistlichen Leben, das war auch bei anderen vor uns gewesen. Ich lese dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Einmal den 8. Vers, 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also dass wir auch am Leben verzagten. In solche Situationen kam sogar der große Heidenapostel Paulus und er sagt, das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellen sollen, sondern auf Gott. Und Gott lässt uns auch manchmal durch Tiefen gehen, damit vielleicht gerade solche Menschen, die da so sehr auf ihre eigene Kraft und ihr Vermögen bauen, dass sie auch lernen zu sagen, Gott, du alleine kannst helfen. Du sollst mein Vertrauen sein und auf dich will ich bauen. Mut, was heißt das, was bedeutet das? Das bedeutet schon mal nicht Übermut, dass Menschen manchmal ohne Vernunft und Verstand irgendwelche Sachen da durchführen und denken, sie wären wie weiß wie mutig und das Ende ist, dass sie dann vielleicht im Krankenhaus landen. Also das bedeutet Mut nicht in diesem Sinne. Mut bedeutet auch nicht, dass der Mensch, wer weiß, wie selbstsicher ist. Denn wir wollen auch immer wieder daran denken, ich bin von Gott abhängig. Und wenn ich auch meinen Weg gehe und mir manches so schwierig vor Augen steht, dann bringen wir es vor Gott und gehen nicht da so selbstsicher daher, jetzt komme ich und das wird schon werden, wenn ich komme. Und wir lesen in Sprüche 21, Vers 4, hoffärtige Augen und stolzer Mut, die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Also Gottes Wort spricht hier von einem stolzen Mut. Von dem sprechen wir heute nicht, das sollen wir auch nicht haben. Ein stolzer Mensch lässt sich oft wenig sagen oder auch kaum ermahnen. Er ist vielleicht mutig, andere wegen Kleinigkeiten zu tadeln, aber selbst mangelt es vielleicht bei ihm noch viel mehr. Mut aber ist das Bewusstsein, dass ich auch schwierige Situationen mit der Hilfe Gottes doch überwinden werde und überwinden kann. Wie David sagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Also mit Gott war er ganz mutig und zuversichtlich. Das ist dieser biblische Mut. Mut bedeutet auch eine getroste Zuversicht, die der Glaubende an Gott hat. Eben diese Glaubenshelden, wenn man liest, wie sie glaubten, das ist dieser biblische Mut, den wir auch haben sollen. Mut bedeutet freudiges Weiterschreiten, Kühnheit im geistlichen Kampf, Kühnheit in unserem Glaubensleben, Unerschrockenheit, auch im Kampf für die Wahrheit. Schauen wir auf Petrus, vorher hatte er Angst, verleugnete den Herrn. Und in der Apostelgeschichte 2, da tritt er ganz mutig auf und verkündigt die Wahrheit und hält den Menschen vor Augen, ihr seid es, die den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht haben. Da war er mutig durch die Kraft des Geistes Gottes, unerschrocken darin auch den Menschen die biblische Wahrheit zu sagen. Vielleicht noch eine Frage für manche übergewissenhafte Seelen ist, sinkender Mut Sünde? Sinkender Mut oder Entmutigung ist keine Sünde. Sünde liegt nur dann vor, wenn man den Glauben völlig aufgibt und tatsächlich sündigt. Also wenn man den Glauben ganz aufgibt, dann muss man wieder zu Gott kommen. Aber wenn Entmutigungen kommen oder der Mut sinkt, dann wollen wir mit dieser Schwachheit zum Herrn kommen. Er will uns wieder stärken und aufrichten. Warum ist denn Mut für uns als Volk Gottes so nötig? Ich denke, besonders kleinere Gemeinden haben Mut sehr nötig. Eine große Gemeinde, da sind viele und man hat vielleicht auch mehrere Bezugspunkte, Geschwister, mit denen man mehr Gemeinschaft hat Und es könnte sein, dass der Teufel manchmal bei einem kleineren Geschwisterkreis manchmal vielleicht eher entmutigen will und sagen will, ach, ihr seid ja nur so wenige und dies und das. Aber Geschwister, das sollte euch nicht entmutigen. Vielmehr kommt es doch auf die Treue des Einzelnen an. Und da kann eine große Gemeinde sein und doch die Untreue vielleicht sehr um sich gegriffen haben. Und da mag andererseits eine kleine Gemeinde sein, wo die meisten treu dem Herrn dienen und auch vor allen Dingen für die Wahrheit stehen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, steht für den Herrn, kämpft den guten Kampf des Glaubens und der Herr wird mit euch sein. Der Mut ist so erforderlich, damit die Erlösten im Glaubensleben nicht nachlassen, wie es hier eben in Hebräer 12, Vers 3 geschrieben steht, gedenket eben an Christus, der ein solches Widersprechen von den Sündern wieder sich erduldet hat, dass ihr in eurem Mut nicht matt werdet oder ablasset. Das wollen wir nicht tun, den Mut aufgeben oder ablassen. Und so geht es ja bei manchen Menschen, die eben mehr und mehr den Mut verlieren. Erst ist ein Nachlassen da im Gottdienen, ein Nachlassen im Eifer und dann folgt ein Ablassen und zu guter Letzt ein Loslassen vom Herrn, ein Aufhören und das ist Abfall, dass man dann eben ganz sein Glaubensleben aufgegeben hat. So soll es eben nicht sein. Und der Schreiber an die Hebräer ermutigt, lasst nicht den Glauben fahren, lasst ihn nicht sinken. Wir brauchen Mut, um im Glaubenskampf nicht zu ermüden. Wir lesen dazu aus dem 2. Korintherbrief 4, Vers 1 und aus den anderen Schriftstellen erkennen wir auch, dass hier auch immer wieder es als gut angesehen wurde, ermutigende Worte zu schreiben. Hier lesen wir darum, dieweil wir ein solch Amt haben, wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde. Also da spricht Paulus zu sich selbst oder auch zu seinen Mitarbeitern, wir werden nicht müde. Und wenn wir so schauen, welche Probleme und welche Verfolgungen der Apostel Paulus hatte, aber für ihn stand fest, das soll auf keinen Fall geschehen. Wir werden nicht müde und das möchte ich auch euch zurufen und ermutigen, werdet nicht müde im Glaubenskampf. Und wenn auch manches kommen mag, der Bruder erwähnte auch vorhin die Wahrheit, dass wir auch dafür stehen sollen und das ist auch wichtig. Der erste Vers im Hebräerbrief 12, da schreibt Luther ja von der Sünde, die uns immer anklebt und uns träge macht. Eine andere Übersetzung spricht von der leicht umstrickenden Sünde. Und dabei dachte ich mir, man könnte dieses Wort leicht umstrickend auch bezüglich der biblischen Wahrheit nehmen und den Irrtum, dieser leicht umstrickende Irrtum und leicht umstrickende unbiblische Auslegungen, das greift um sich und will auch hier den einen oder anderen Menschen eben von der biblischen Wahrheit abbringen, dass man Dinge, die man vertreten oder vielleicht sogar auch vor Jahren verkündigt hat, auf einmal nicht mehr so sieht und auf einmal ganz andere Auslegungen, Ansichten hat. Geschwister im Herrn, wir wollen auch den leicht umstrickenden Irrtum fern von uns halten und auch für die Wahrheit stehen und für die Wahrheit kämpfen. Und mir war es eigentlich wichtig, ich las da so ein Zeugnis in einer älteren Posaune, da ungefähr von 49, da schrieb jemand und nach dem Text muss es wahrscheinlich auch ein Prediger einer anderen Benennung gewesen sein. Er sagt, er hörte einmal über die Gemeinde und Jahre später noch einmal von der Gemeinde und dann war er mit Geschwistern zusammen und hat gebetet und sich wirklich durchgebetet und dann war ihm das klar, Gott hat nur einen Leib, nur die eine Gemeinde, und dafür trat er ein und hat dann auch so ein langes Zeugnis darüber geschrieben. Und wie schön ist es, wenn Menschen zu dieser Erkenntnis, Klarheit und Wahrheit kommen. Denn Gott hatte ja im Alten Bund auch nur ein Volk gehabt und nicht viele auserwählte Völker. Das ist ja uns auch schon darin ein Vorbild. Und wir lesen da im Josua 5, Vers 1, wo man auch hier jetzt den Bericht hat: Da nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans gegen Abend wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans hatte ausgetrocknet vor den Kindern Israel, bis dass sie hinübergingen, verzagte ihr Herz und war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israel. Hier wird also von den Feinden berichtet, wie sie hörten, wie Gott seinem Volke half. Und als sie das hörten, dass sie da so trocken durch den Jordan hindurchging, da verloren sie allen Mut und verzagten. Beim Feind soll das so sein, aber nicht bei uns. Wir wollen nicht so verzagen wie damals die Feinde Israels. Und so geht's aber auch. Sie hörten erst, wie Gott dem Volke half, und manchmal verzagt der Mensch alleine durch das, was er nur hört. Ob es letztendlich auch noch so ist, das ist immer noch die Frage. Aber der Mensch hört manchmal was, wird entmutigt, verzagt, fast hoffnungslos und hat dann keinen Mut mehr. Wir wollen immer wieder darauf achten, dass wir den Mut bei uns behalten, denn sonst wird sich die Entmutigung ausbreiten und um sich greifen, wie Unkraut sich manchmal so schnell ausbreitet. Da habe ich ein Ereignis, dass die Schwester Sonnenberg mal als junges Mädchen zu einem Prediger sagte: Ich bin entmutigt. Und dann antwortete der Prediger: Ermutigt? Dieses Wort lass nie mehr über deine Lippen steigen. Und dann sagt sie: Das habe ich mir gemerkt. Niemals will ich von Entmutigung reden, will vorwärts gehen im geistlichen Leben, Gott treu dienen. Es kommen verschiedene Ereignisse im Leben, verschiedene Lebenssituationen. Und doch können wir aufgrund der Heiligen Schrift sagen, durch die Gnade Gottes dürfen wir doch mutig bleiben und nicht entmutigt werden oder dass wir den Mut fahren lassen. Wir haben ja in der Vorlesung von dieser Not gehört, mit diesen Menschen, die auf dem Schiff in der Adria dort schon tagelang ohne Halt und ohne Richtung hin und her trieben, die wussten nicht mehr, wo sie sind. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man so zwei Wochen ungefähr vom Sturm gepeitscht und geplagt hin und her geschaukelt wird. Dass da die Menschen den Mut verlieren, das kann ich mir gut vorstellen. Und wer das noch nie so mitgemacht hat, so ein Sturm auf dem Meer, ich habe es ja auch noch nie mitgemacht, kann da vielleicht gar nicht so richtig mitreden, was das überhaupt bedeutet. Aber nachdem nun so viele Tage schon da auf dem Meer verbracht worden sind und man auch ja liest, dass alle Hoffnung schon dahin war, dann heißt es ja in Vers 23 in der Apostelgeschichte 27: Und ermahnte, und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keines Leben aus uns wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht ist bei mir gestanden der Engel Gottes, des ich bin und dem ich diene. So hat der Apostel Paulus diese ganze Schiffsmannschaft, die Seeleute und auch alle Mitreisenden so wunderbar ermutigt. Und dann ab Vers 34 weiter. Darum ermahne ich euch, Speise zu nehmen, euch zu laben, denn es wird euer keinem ein Haar vor dem Haupt entfallen. Und da er das gesagt, nahm er das Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Muts und nahmen auch Speise. Das zeigt uns doch, dass die Mitfahrenden den Worten des Paulus glaubten. Und Paulus seinerseits glaubte den Worten des Engels, wusste, das ist eine Offenbarung Gottes. Und da will ich daran festhalten. Wir lesen ja von den Glaubenshelden und so war auch Paulus ein solch ein Glaubensheld, der den Mut nicht sinken ließ. Aber wir lernen auch daraus, wenn jemand entmutigt ist, sprich ein ermutigendes Wort, so wie auch Paulus diese über 276 Seelen, die dort zusammen war, wie er auch diese vielen Menschen ermutigte. Und so dürfen wir uns auch einander ermutigen oder uns auch mal fragen, wie geht's? Und wenn der andere sagt, nun, nicht so gut, ich habe meine Kämpfe, dann ermutige ihn und weise ihn darauf hin, ein Blick zu Jesu. Und dann wird das Herz stille vor dem Herrn. So wollen auch wir immer wieder auf den Herrn Jesus schauen. Ich habe hier auch noch einen kleinen Vers rausgeschrieben. Der Zweifel sitzt in schweren Tagen, wo sich der Glaube kindlich freut. Bangt jenem schon vor übermorgen, genießt dieser froh das Heut. Also wenn wir jetzt hier mal so zwei Personen bildlich vor uns haben, hier sitzt der Zweifler, der Entmutigte, dem bangt schon vor übermorgen, hat Sorge, meine Zeit, wie wird es Montag werden oder Dienstag erst noch. Aber der andere, der Glaubende, der freut sich ganz kindlich in Gott. Und der genießt ganz froh den heutigen Tag, ist glücklich im Herrn, weiß, heute hat der Herr geholfen, er wird auch morgen helfen. So sehen wir hier so zwei Gegensätze. Und noch einmal, der Zweifel sitzt in schweren Tagen, wo sich der Glaube kindlich freut. Bangt jenem schon vor übermorgen, genießt dieser froh das Heut. Und auch wir wollen das heute, den heutigen Tag froh genießen, wollen uns im Herrn freuen, wollen uns freuen, dass wir seine Kinder sind, ihm nachfolgen. Und der Glaubende, der Mutige, freut sich den einen wie auch den anderen Tag. Heißt aber auch nicht, dass da nicht auch wieder mal Wolken kommen. Aber wir wollen im Glauben zum Herrn aufschauen. Der Hebräerbriefschreiber ermutigt ja auch, an die vorherige Hilfe zu denken. Hebräer 10, Vers 32. Gedenket aber an die vorigen Tage, an welchem ihr, nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurde, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es also geht. Also sie wurden auch an die Zeiten erinnert, wo es wahrscheinlich noch schlimmer war als jetzt zu der Zeit, als sie den Brief empfingen. Gedenke auch du an die Hilfe Gottes, die du vielleicht letztes Jahr erfahren hast oder vor einem Monat oder noch vor längerer Zeit. Und Gott wird auch wieder weiterhelfen, denn wir kennen das ja alle. Wir haben schon Gottes Hilfe erfahren, vielleicht schon oft erfahren und jetzt stehen wir wieder vor einer neuen Herausforderung und fragen uns, wie wird das werden? Wie kann ich das schaffen? Gedenke daran, was der Herr vorher schon an dir getan hat. Schaue auch nicht auf Menschen. Und Petrus, als er dort aufs Meer ging, dann lesen wir, und er schaute auf die Wellen, wie sie da angebraust kamen und so groß waren, vielleicht 2 Meter groß, und er geriet in Sorge und in Angst. Und dann sank er, weil er seinen Blick vom Herrn abwandte und nicht mehr auf den Herrn blickte. Und so wollen auch wir immer wieder auf den Herrn Jesus schauen. Es lebte mal ein Mann, der hieß Onkel Johann. Er war ein Mensch fröhlicher Natur und in den schwierigsten Lagen auch immer wieder mutig und fröhlich. Die Leute, die wunderten sich, denn er ging durch tiefe Wege. Es war oft um ihn sehr dunkel, aber er behielt immer wieder so das innere Gleichgewicht, ließ sich nicht aus der Bahn werfen, gab seinen Glauben nicht auf. Und jemand fragte ihn, um das Geheimnis unter solchen Verhältnissen gelassen und stille zu sein. Und er antwortete: Ich kümmere mich immer nur um meine Angelegenheiten und nicht um die der anderen. Und wenn wir mal darüber nachdenken, wir werden auch manchmal ermutigt, wenn wir zu viel auf die Angelegenheiten der anderen schauen oder über die vielleicht Vernachlässigungen oder Schwächen des anderen. Aber so wollen wir vielleicht auch daraus lernen und uns um unsere eigene Angelegenheiten kümmern. Schauen wir zu viel auf den anderen, kommt die Entmutigung sehr schnell und auch sehr bald. Und so ist auch solch ein Verhalten ein gutes Rezept, den inneren Frieden zu bewahren und dem Herrn mutig zu bleiben. Schaue auf Jesum, Hebräer 12, Vers 2, und aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf ihn wollen wir schauen. Die Elberfelder Übersetzung sagt, hinschauend auf Jesum. Hin, schauen wir auf Jesum, dann schauen wir automatisch von uns weg. Wir können ja unseren Blick immer nur in eine Richtung hinlenken, nach links, nach rechts. Schaue ich auf mich herunter, dann kann ich nicht sehen, was vor mir ist. Und indem ich auf Jesum hinschaue, blicke ich auch gleichzeitig von meiner eigenen Not oder von meinen Problemen weg. Im eigentlichen Sinne heißt das hier auch so viel wie wegschauend, von allem anderen wegschauen auf Jesus hin. Wenn wir auf das vollkommene Vorbild schauen, auf Christus, dann kann uns doch der Mut eigentlich nicht sinken, sondern wir schauen auf Jesus, was er für uns getan hat, was er für uns vollbracht hat. Und Christus hält für uns in jeder Lage des Lebens immer wieder Mut bereit. Und wenn der Mut sinken will, dann ist Christus unser Zufluchtsort. Und wenn wir an ihn denken, wie viel er ertrug, Widerspruch, nachher zum Schluss das Anspeien und die Schläge und der Spott, dann wissen wir, was er erduldet hat. Und wenn auch manches über uns geht, vielleicht manchmal auch Verleumdung oder üble Nachrede, dann wollen wir auch auf Christus schauen. Er hat es erduldet, er hat es ertragen und wir wollen auch immer wieder auf den Mutzuspruch des Heiligen Geistes achten. Und Entmutigung oder Mutlosigkeit, das kommt nie und nimmer von Gott oder vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist bemüht sich immer wieder, uns aufzurichten, uns Mut zuzusprechen. Und da sollten wir mal daran denken, wenn Entmutigungen kommen und dergleichen, das ist nicht von Gott. Aber wenn wir so fröhlich sind, ermutigt werden durch den Geist Gottes, durch das Wort oder durch manchen Liedvers, durch manches Gedicht, das ist vom Heiligen Geist. Der versucht uns immer emporzuheben und will uns auch helfen, mutig zu bleiben. Er ist es, der uns stärkt, der uns wieder erhebt, der uns aufrichtet, der uns erquickt. Das ist die Arbeit des Geistes. Alles andere kommt nicht vom Geiste Gottes, die Entmutigung und Verzagtheit und so weiter. Und wenn wir so am Mut festhalten, dann werden wir auch geistlich gut vorwärts kommen. Ein Wort, das mir schon oft zum Segen wurde, das finden wir in Prediger 3, Vers 13. Da heißt es, denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Das ist doch so. Vielleicht wird auch manche Hausmutter mal müde und sagt, ach Mensch, immer die Wäsche, immer das Gleiche, dann bügeln, vielleicht schmerzt die Schulter, kochen. Und so empfindet manch einer, vielleicht auch manche Hausmutter, die Arbeit so als eintönig. Kann ja manchmal vorkommen, dass der Teufel dann auch noch kommt und entmutigt. Aber wir lesen doch auch hier, dass wir fröhlich sein sollen, auch im Berufsleben. Ich war ja auch, bevor ich den Predigtdienst ganz übernahm, auch Rechnungsprüfer für manche Jahre. Ja, da kamen manche Rechnungen, die mochte ich nicht leiden von manchen Firmen. Die waren, wie soll ich sagen, langweilig oder auch sehr aufwendig und man hat nur eine Rechnung gebucht. Und wenn man dann vielleicht aus dem Urlaub kam und so einen Stapel Rechnungen hatte, die man auch schnellstmöglich abarbeiten sollte und musste, weil auch noch Kontozahlungen waren und so, ja, dann habe ich manche Arbeit auch nicht gerne gemacht. Und doch war mir das dann manchmal ein ermutigendes Wort, dass wir guten Mut haben sollen in aller unserer Arbeit. Und dann wird hinzugefügt, das ist eine Gabe Gottes. Also wenn du jetzt auch in diese Woche wieder kommst und vielleicht im Berufsleben bist oder auch manchmal die Kinder Hausaufgaben haben, ein Fach, das sie nicht mögen, mach es mutig, sei fröhlich auch darin, das ist eine Gabe Gottes, auch bei allem fröhlich zu sein, wenn man auch manche Arbeit oder Hausarbeit nicht so gerne macht. Sei es nun auch natürliche Arbeit, geistliche Arbeit, Arbeit für den Herrn, Arbeit für andere Menschen oder welche Arbeit wir immer zu verrichten haben, da wollen wir fröhlich sein, guten Mut haben und daran denken, dass das so Gott gefällt. Fröhlich zu sein bei jeder Arbeit, die wir verrichten. Auch dann, wenn sie uns vielleicht handwerklich nicht so liegt oder wir nicht so Freudigkeit haben wie an anderen Arbeiten. Der nicht sinkende Mut hält immer wieder am Herrn fest. Er lässt ihn nicht los, seinen Herrn und Meister. Er lässt nicht davon, selbst dann nicht, wenn er auch von anderen so Seitenhiebe oder Rippenstöße bekommt und andere vielleicht deine Arbeit verachten. Manchmal ist es auch so in der Gemeinde, der eine freut sich über die Arbeit des Bruders oder der Schwester, der andere hat wieder vielleicht was zu tadeln oder sagt entmutigende Worte, aber wir wollen auch dann den Mut nicht sinken lassen. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich sehr entmutigt war und da las ich dann so einen Satz, der ging ungefähr so, der Demütige wird sich durch einen Fehlschlag nicht entmutigen lassen, sondern er wird weitermachen. Und das hat mir so viel Mut gegeben, so viel Ermutigung und daran habe ich mich aufgerichtet und festgehalten und habe weitergemacht mit der Hilfe des Herrn, habe mich nicht ganz entmutigen lassen. Also der nicht sinkende Mut hält an den Herrn fest und bleibt auch bei ihm, wenn vielleicht schon zu der Entmutigung noch andere Entmutigungen dazu kommen sollten. Und wer guten Mut ist, der singt ja auch gerne, ist fröhlich. Da erinnere ich mich, als ich dann auch noch in Dortmund tätig war, habe ich entweder ein Liedchen vor mir hergesungen oder gepfiffen so ein bisschen, dann sagt der Arbeitskollege, der Vogel, der morgens pfeift, den fängt abends die Katze. Naja, so ein Spruch. Aber wir dürfen mit des Herrn Hilfe doch fröhlich sein bei unserer Arbeit. Und das dürfen auch die Mitkollegen wissen, dass wir fröhlich sind in ihm. Und Jakobus sagt, ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Oder wir singen auch in dem Lied, singe Dankeslieder laut, so singt doch Dankeslieder laut. Und in Jesaja 65, Vers 14 heißt es, meine Knechte sollen jauchzen vor gutem Mut. Ich glaube, es war so, dass wir unserer ältesten Tochter das erste Fahrrad schenkten, so ein kleines. Und dann hat sie sich so sehr gefreut. Dann sagt sie, darf ich jetzt mal ganz laut schreien? Ja, sag ich, kannst du machen vor Freude. Und sie hat dann einmal ganz laut so, naja, gejauchzt, könnte man sagen, und hat sich so gefreut. Und jauchzen, damit ist ja auch ein Freudenruf gemeint. Das Klagen ist ja allseits bekannt, aber wie ist das denn mit dem Jauchzen? Das Volk, das jauchzen kann, das heißt ja eben so ein Freudenruf, dass man glücklich ist, zufrieden ist. Dazu dürfen wir gehören oder wie eben der Mann Gottes Jakobus sagt, der singe Psalmen, der sei also fröhlich, auch im Gesang, und ich finde es immer wieder schön und ermutigend, wenn vielleicht auch jemand da arbeitet und er singt oder summt so ein Lied vor sich her. Das ist immer erfreulich zu hören. Und so, Geschwister im Herrn, wollen auch wir immer wieder mutig sein und mutig bleiben. Wir wollen uns vom Satan nicht entmutigen lassen. Lass deinen Mut nicht sinken, werde auch in deinem Mut nicht matt, so wie der Schreiber es hier auch an die Hebräer zum Ausdruck gebracht hat. Er schreibt ja dann weiter, ihr habt ja noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen für die Sünde. Und so muss auch hier noch in unserem Land in den letzten Jahrzehnten keiner sein Leben lassen um des Glaubens willen. Und erinnert sie und sagt, ihr habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch geredet ist. Das wollen wir nicht tun. Vergessen, was Gottes Wort uns sagt, womit es uns tröstet, sondern wollen vielmehr unseren Blick immer wieder auf diesen Trost Gottes wenden. Also Geschwister, seid mutig. Amen.